Es ist tatsächlich so, dass das wirklich irgendwie ein deutsches Problem zu sein scheint, weil aus anderen größeren Ländern, also Italien, England, Russland, natürlich auch Amerika und so, waren immer Frauen schon relativ früh im All. Mhm. Und nur bei den Deutschen irgendwie nicht.
Ich stelle mir das auch extrem hart vor, wenn ich so drüber nachdenke, was man da so alles durchstehen muss, bevor man dann überhaupt fliegen darf. Da muss man doch in so eine Art Breakdancer oder wie nennt's, oder Kernspintomographen für Menschen.
Ja.
Weißt du, wo du so in so einer Kapsel drin bist und dann wirst du einfach so extrem schnell beschleunigt, so im Kreis gedreht und so ein
ja.
Scheiß.
Ja.
Auf gar keinen Fall.
Was los, Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was los Wissenschaft. Ich bin Jan, bei mir ist Lisa. Hallo Lisa.
Hallo Jan.
Lisa ist Physikerin, ich bin Psychologe und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Und das machen wir immer abwechselnd mit und ohne Gäste und heute sind wir mal wieder nur zu zweit.
Ja, hallo.
Hallo,
aber
Lisa.
Aber remote zugeschaltet, muss man ja auch dazu
yes.
sagen.
Yes, wir sitzen uns leider diesmal nicht gegenüber. Wir hoffen, dass es natürlich trotzdem eine super Experience ist. Lisa, wie
Stimmt.
geht's dir denn? Wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, dir geht's heute nicht so gut.
Mir geht's heute tatsächlich nicht so gut. Ich habe eine Blasenentzündung.
Ja, fuck.
Und ja, das ist einfach scheiße. Hattest du das schon mal?
Nee.
Es gibt einfach Menschen, die kriegen es öfter als andere. Und ich bin so ein Mensch, bei mir, ich krieg das halt andauernd. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwie so viel Stress habe. Die Blase ist mein Stressorgan, heißt das dann.
Ah.
Hat eine Freundin von mir mal gesagt.
Hast du generell so ein Konfirmandenbläschen, das du super oft musst?
Ja, aber ich trinke auch richtig, richtig viel Wasser.
Ja. Wollen wir
Unfassbar
mal, ich trinke auch sehr viel. Wollen wir mal, wie viel trinkst du, was würdest du sagen, pro Tag im Schnitt?
3 Liter.
Ja, ich auch mindestens.
Krass. Mindestens.
Ja, mindestens. Ich trinke so viel Wasser, das ist so nervig. Ich muss wirklich jede Nacht mehrfach auf Toilette. Wenn ich nicht durch Zufall vergesse zu trinken oder unterwegs bin oder so und einfach nicht so viel getrunken habe, dann
ja.
muss ich echt einfach nachts auf Toilette.
Ja, aber
naja, gut.
genau heute, gut, also falls es mal eine unnatürliche Unterbrechung gibt, dann ist es, weil ich auf Toilette musste,
ja.
weil ich gerade hier 3 Liter Tee, also ich trinke jetzt nochmal 8-mal so viel wie sonst, wegen Blasenentzündung sollen wir hier mal ganz viel trinken, damit das alles rausgespült wird, ja.
Ja.
Genau. Aber Frauen haben nicht nur bei Blasenentzündung das kürzere Stöckchen gezogen, sondern auch im Weltall, Jan.
Ja, so, was eine Brücke.
Denn heute geht's um ein historisches Ereignis, denn die erste deutsche Frau, Rabea Rogge, ist in diesem Moment noch ungefähr eine Stunde lang im All. Wir zeichnen am 4. April auf. Und zwar ist sie die erste deutsche Frau, trotz 12 deutschen Männern, die schon im All waren, ist die erste deutsche Frau, die im All ist. Das ist schon ganz schön krass, oder?
Das ist schon ganz schön krass.
Hast du es mitbekommen?
Ich habe mitbekommen, dass das passiert, aber ich habe es jetzt nicht verfolgt. Also ich wusste davon, als wir darüber gesprochen haben, dass wir die Folge machen wollen, aber viel mehr wusste ich auch nicht. Und ich wusste irgendwie, das ist eine private Raumfahrtmission, da kommen wir auch gleich noch zu.
Mhm, genau, heute reden wir ein bisschen drüber, vielleicht auch so ein bisschen versuchen zu erklären, woran das liegt, dass bislang noch keine deutsche Frau ins All geflogen ist und warum jetzt Frau Rogge ins All fliegen darf und ja, was da so die Mission ist und was da so abgegangen ist jetzt in den letzten Tagen, genau.
Ich finde es so geil, dass wir die Frau Rogge nennen, die ist nämlich so, die ist glaube ich 29, ne?
Die ist 29.
So, die Frau Rogge ist gerade unterwegs.
Frau Rogge,
so
ja.
So alt wie wir.
Ich finde es, ich hatte erst, als ich das aufgeschrieben habe, wie wir das besprechen, habe ich auch erst Rabea geschrieben. Aber ich finde es irgendwie komisch, bei Frauen hat man oft das Gefühl, man sagt dann einfach den Vornamen. Ich weiß es nicht.
Ja, doch, das
Und
ist
ich,
so ein Ding
genau.
auf jeden Fall. Auch amerikanischer Wahlkampf wurde immer, da wurde immer die Kamala Harris wurde immer
ja,
Kamala genannt.
Ja.
Und Trump wurde immer Trump genannt. Trump wurde ja, ja. nicht Donald genannt.
Donald.
Aber ja, wir können sie ja Rabea Rogge nennen.
Wir können sie Rabea Rogge nennen, ja. Also das ist mir nur aufgefallen, dass das ganz oft passiert, dass man bei Frauen in solchen Situationen den Vornamen sagt und bei Männern nie.
Mhm.
Und ich möchte das so ein bisschen.
Du möchtest es kontern?
Ich möchte das kontern, indem ich jetzt Frau Rogge sage.
Soll ich dich dann ab jetzt vielleicht Frau Ringener nennen? Frau Dr. Ringener.
Frau Dr. Ringener, bitteschön.
Und du nennst mich Janni.
Gut, also du hast es mitbekommen, vielleicht haben es ja auch einige von euch da draußen mitbekommen, dass Rabea Rogge ins All geflogen ist. Wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen drüber reden, was ist überhaupt das Weltall? Also wann startet das Weltall? Weil das habe ich mich heute Morgen nochmal gefragt, so wann geht eigentlich Weltall los? Ja, also man kann ja jetzt nicht, Leute, die jetzt auf dem Mount Everest sind, sind ja auch schon ganz schön weit oben und da wird die Luft ja auch schon dünner. Die Leute sind aber ja keine Astronauten. Also was wäre so deine persönliche Definition, wann das Weltall losgeht?
Boah, also ich gucke jetzt extra nicht nochmal in unsere Notizen rein, damit ich es wirklich nicht mehr weiß.
Mhm.
Weil ich habe schon wieder vergessen, obwohl ich es vorhin einmal durch überflogen habe. Naja, also Weltall ist ja für mich irgendwie so ein luftleerer Raum. Also irgendwie sowas, was so auf dem Mount Everest, da ist es ja immer noch irgendwie Luft. Du kannst immer noch einigermaßen atmen, also du kannst nicht mehr gut atmen, aber du kannst noch atmen. Und im Weltall stelle ich es mir irgendwie vor wie so ein Vakuum. Und wenn wie hoch ist der Mount Everest? 8000?
8000, ja. 8000.
Dann nochmal viel höher, also sagen wir mal mindestens, sagen wir mal so 50 Kilometer. Und dann ist,
50 Kilometer.
Dann ist Weltall. 50 Kilometer Höhe.
Ja. Ja, tatsächlich, also ich finde das auch eine gute, also es war auch eher so was, wo ich gedacht habe, das ist mein Gefühl auch, also dass dann keine Luft mehr da ist, dass es keine Atmosphäre mehr gibt. Aber es ist tatsächlich so, dass ja die Atmosphäre immer weiter ausdünnt. Also die Atmosphäre dehnt sich ja noch viel weiter aus als jetzt das Weltall.
Mhm.
Also das Weltall fängt, die Definition von Weltall fängt schon an, da ist aber schon noch Atmosphäre da, weil die sich eben, die wird halt immer dünner. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Schicht und da und ist keine Luft mehr dahinter.
Und dann ist es im Weltall. Ja.
Genau. Genau, und so ist es halt nicht. Es gibt auch verschiedene Definitionen vom Weltall. Die inzwischen am häufigsten benutzt wird, ist die von, weiß nicht, ob ich den Namen richtig sage, ich wollte noch meinen ungarischen Kollegen anrufen, weil ich komme aus Ungarn. Theodor von Karman, sage ich jetzt mal, hat die Karman-Linie definiert. Und die Karman-Linie liegt bei 100 Kilometern Höhe. Also schon eigentlich ganz so in die Richtung, wie du es gesagt hast.
Naja,
also,
ich habe das schon doppelt so viel noch.
Ja, aber gleiche Größenordnung.
Okay.
Ja, also hast jetzt nicht gesagt 10.000 Kilometer.
Ja, okay. Ja.
Was ja auch irgendwie nicht total komisch ist, weil ich finde es schon interessant, dass ja 100 Kilometer bei uns auf der Erde, also auf der Erdoberfläche, ja gar nicht unbedingt weit ist. Also in 100 Kilometern bin ich in Frankfurt, in Stuttgart und also fast die halbe Weg schon zu dir nach Köln gefahren. Und wenn ich diese 100 Kilometer jetzt hochfliege, dann bin ich schon im Weltall. Ich finde das irgendwie total faszinierend, ehrlich gesagt. Diese Karman-Grenze ist so definiert, dass, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Flugzeug hätte oder ein Raumschiff oder irgendwas, was immer weiter hochfliegt, dann wird ja immer die Reibung geringer von der Luft, die um das Raumschiff oder um das Flugzeug drumherum ist. Ja?
Weil weniger Luft da ist. Ja.
Genau, und wie Flugzeuge sich steuern, die steuern sich mit Reibung. Also die machen dann zum Beispiel immer den Flügel raus, ja, und dann
haben sie mehr gegen,
drehen die sich ein, genau.
Haben kann man sie sich mehr so gegen, wie sagt man, also mehr Reibung, weil sie mehr Fläche haben oder so.
Genau, also können sich so kippen und solche, also natürlich gibt es auch Anschub und so, das gibt es natürlich auch alles, aber man kann sich auch durch Reibung steuern lassen. Wenn weniger Gas da ist, also wenn die Atmosphäre immer dünner wird, dann ist natürlich auch weniger Reibung da, weil weniger Partikel, weniger Teilchen in der Luft sind, die diese Reibung erzeugen können. Das heißt, um die gleiche Reibung zu bekommen, also um die gleiche Kraft an Reibung zu bekommen, muss man immer schneller fliegen. Weil es geht mit der Schnelligkeit. Also je schneller ich bin, desto mehr Reibung erfahre ich.
Ach, und ich brauche Reibung, um okay.
Um steuern zu können.
Sonst würde ich einfach unkontrolliert irgendwie da so weiterfliegen.
Na, du kannst ja auch, also Raumschiffe erfahren ja auch nicht so viel Reibung, weil sie im Weltall sind. Die müssen dann über andere Möglichkeiten steuern. Also die machen dann eben diesen Antrieb da. Also die schicken dann Gas raus, dass sie dann abstößt sozusagen. Aber diese Reibungsart und Weise funktioniert dann eben nicht mehr. Und bei ungefähr 100 Kilometern Höhe müsste man, um Reibung zu bekommen, so schnell fliegen, dass man aber dann schon den Orbit der Erde verlassen würde. Also dann würde man praktisch aus dem Orbit rausfliegen. Und das ist die Definition von Weltall. Genau. Und eine Orbit ist eine Kreisbahn, die um die Erde geht. Weil die Erde hat ja eine Anziehungskraft. Deswegen können wir hier sitzen und der Tisch hier, an dem ich das aufnehme, fliegt nicht durch die Gegend und so. Gravitation. Und wenn man nach oben fliegt oder oben über der Erde ist, dann erfährt man natürlich immer noch diese Gravitation. Aber wenn man auch gleichzeitig eine Bewegung parallel zur Erdoberfläche hat, dann kommt man eben auf so eine Kreisbahn. Ja, so wie
eine Umlaufbahn.
Genau, so wie Satelliten zum Beispiel.
Ja.
Genau, das nennt man Orbit oder eine Umlaufbahn oder so. Genau. Und wenn man eben so schnell fliegen müsste, um Reibung zu erhalten, dass man den Orbit verlassen würde, weil man so schnell wäre, dass die Gravitationskraft der Erde einen gar nicht mehr festhalten kann, dann ist man im Weltall. Deswegen, ich hatte auch so einen kleinen Aha-Moment, weil ich dann verstanden habe, dass es deswegen Luftfahrt heißt. Mit Flugzeugen heißt es Luftfahrt, weil da noch Luft ist. Die Luft ist dazu da, um zu fahren, also um das Lenken zu machen. Und darüber nennen wir das Raumfahrt. Weil da ist nur noch leerer Raum und da kann man eben mit der Luft nichts mehr durch Reibung erreichen, sondern man muss andere Möglichkeiten finden, um zu steuern.
Ja, verstehe.
Dann würde mich mal, hat mich auch irgendwie interessiert, heute Morgen, als ich mir das so angeschaut habe, warum fliegen wir eigentlich ins All?
Ja, man denkt sich so ein bisschen so, wenn es nicht irgendwie gerade zum Mond geht, weil klar, den Mond gucken wir uns mal an, irgendwelche anderen Planeten gucken wir uns mal an, so, warum fliegen wir denn da hoch? Da gibt es dann so Satelliten, die kreisen dann da so rum, vielleicht muss man mal einen irgendwie reparieren oder so, aber man weiß nicht so richtig, warum sollte man da, was machen wir denn da oben jetzt?
Also ein Aspekt ist natürlich, Experimente zu machen unter Bedingungen, die man auf der Erde nicht herstellen kann, wie zum Beispiel Schwerelosigkeit. Ein anderer Aspekt, den du ja auch schon angesprochen hast mit zum Mond fliegen und so. Also ich meine, da nimmt man natürlich auch Proben und macht Experimente und so weiter und so fort. Aber es geht natürlich auch darum, so weit zu gehen, wo kein Mensch vorher war. Ja. Ich glaube, das ist auch Star Trek. Du bist auch so ein Star Trek-Experte.
Ich bin kein Star Trek. Star Wars. Das ist ein ganz großer Unterschied.
Okay, sorry. Damit habe ich dich wahrscheinlich total beleidigt.
Nee, hast du eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich so offended reagiert habe.
Das
wow.
ist Star
Das ist ein ganz
Wars.
Großer Unterschied.
Ja, okay,
das eine ist dieses mit dem Spock und so. Und das andere ist das mit Yoda.
Ach, ja, gut, du mit deinen Aliens, Viechers, das ist keine Ahnung, was das alles ist. Ist ja auch egal. Der erste Kosmonaut, also die erste Person im Weltall, also es gab ja vorher einen Hund im Weltall.
Wie hieß der? Wissen wir das?
Laika. Wissen wir das?
Ich weiß es nicht.
Laika, aber Laika hat nicht überlebt.
Oh no.
Ja,
war nicht auch mal ein Schimpanse im Weltall?
Bestimmt, die haben da so alles hochgeschossen, glaube ich, was ging, bis sie den ersten Menschen hochgeschickt haben. Und der erste Mensch war Juri Gagarin, 1961.
Ja. Krass.
Das ist jetzt nämlich der Punkt, den ich ganz interessant finde, dass nämlich schon 1961 der erste Kosmonaut, also das ist der russische Name für Astronauten, also nicht der russische, aber russisch kann ich wahrscheinlich nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine.
Kosmonaut.
Ein Kosmonaut. Also es war so, dass Juri Gagarin der erste Mensch und auch der erste Mann im Weltall war und die Russen haben schon 1963 dann die erste Frau ins Weltall geschickt. Und das finde ich extrem krass. Also Valentina Tereshkova war dann 1963 mal. Also nur 2 Jahre später. Das finde ich sehr wert, das zu erwähnen, weil wir jetzt hier gerade im Jahre 2025 darüber sprechen, dass die erste deutsche Frau im All ist. Das finde ich eine Unverschämtheit, ehrlich gesagt.
Ja.
Dann ganz kurz zur deutschen Raumfahrt. Also bei den Deutschen hat es ein bisschen länger gedauert. Das war ja schon so ein bisschen USA, Russland hat sich so ein bisschen gebettelt. Ja,
Kalter
die
Krieg.
Russen. Kalter Krieg, genau. Die Russen waren die ersten, die eine bemannte Fähre oder eine bemannte Kapsel.
Eine bemenschte
Kapsel nach oben geschickt haben mit Juri Gagarin.
Ja.
Und die Amis waren ja die ersten auf dem Mond. Und die Deutschen kamen ein bisschen später da rein. 1978 ist Sigmund Jähn als erster Deutscher ins All gestartet. Aber ich finde es auch interessant, danach zu erwähnen, er ist aus der DDR gestartet, das heißt aus der ehemaligen Sowjetunion. Also eigentlich, also er ist erstmal auch Kosmonaut und kein Astronaut.
Ja.
Und ist mit einer russischen, Anführungszeichen, Kapsel geflogen zu einer russischen Raumstation. Also es ist eigentlich jetzt kein deutsches Programm gewesen, sondern ein Sowjetunion-Programm. Also, aber immerhin, also es war der erste Deutsche im All, Sigmund Jähn, 1978. Und dann gab es natürlich noch einen ganz anderen, sehr berühmten deutschen Astronauten, und zwar Jan
Alexander Gerst.
Ja, und heißt auf Instagram?
I don't know.
You don't know.
Ja, ich folge ihm nicht. Du folgst ihm nicht.
Ich folge ihm tatsächlich, ich glaube, ich folge ihm auch nicht. Astro Alex heißt er.
Astro
doch.
Alex, süß. Astro Alex. Ja, der war ja viel so in Medien unterwegs. War auch mal beim ZDF-Magazin Royal, glaube ich. Hat generell so viel irgendwie, weiß ich, stattgefunden, so in den Medien.
Ja, der hat das irgendwie, also ich meine, davor waren ja auch Leute schon auf der ISS und so, auch Deutsche. Und irgendwie hat er das, kam, ich weiß nicht, ob das so zu einem perfekten Zeitpunkt kam, aber er hat ja sehr viel Media-Attention
bekommen. Ja, er kam irgendwie so rüber, als wäre er jetzt so der erste Deutsche im All irgendwie, ne?
Ja,
so
schon
irgendwie. So, ja.
Also was er war der erste deutsche Kommandant der ISS.
Ah ja, wahrscheinlich dann deswegen.
Aber das war eigentlich erst bei seiner zweiten Mission, deswegen finde ich, er war ja zweimal da. Der fand es so toll, dass
noch. Aber hat er nicht auch erst diese Medien, hat er diese Aufmerksamkeit bekommen beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, dann als er Kommandant war?
Oh, ich glaube schon beim ersten Mal, ist doch schon lange her, oder? Ich weiß gar nicht, oder vielleicht doch erst beim zweiten Mal, weil ich glaube, das war so 2018. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der hat ja auch super viele Videos gemacht und so und war aktiv auf Social Media, der hat die Maus und den Elefanten von der Sendung mit der Maus mit hochgenommen und hat da mit dem ZDF da ein Video gemacht und so. Ich glaube, der hat das einfach cool gemacht, was ja auch super cool war, weil dann fanden Leute auf einmal wieder Astronauten cool.
Ja, voll.
Ja. Jetzt natürlich die Frage, Alexander Gerst, Sigmund Jähn und 10 andere Deutsche waren bereits im All. Warum keine Frau? Das ist jetzt natürlich die große Quizfrage, die Millionen-Euro-Frage. Es ist tatsächlich so, dass das wirklich irgendwie ein deutsches Problem zu sein scheint, weil aus anderen größeren Ländern, also Italien, England, Russland, natürlich auch Amerika und so, waren immer Frauen schon relativ früh im All. Mhm. Und nur bei den Deutschen irgendwie nicht. Das kann so verschiedene Gründe haben. Also Deutschland macht seit 1996 keine eigene AstronautInnen-Auswahl mehr, sondern das macht jetzt alles die ESA, das ist die European Space Agency, also sowas wie die NASA für Europa. Mhm. Und das ist eben ein großes, also europäisches Programm jetzt und kein deutsches Programm mehr. Das heißt, die deutschen Frauen müssen sich eben auch gegen Frauen aus anderen europäischen Ländern durchsetzen. Und natürlich ist jetzt AstronautIn auch nicht so ein Job, wo man so einfach generell reinkommt. Also es gibt halt generell schon sehr, sehr wenig AstronautInnen.
Ja, voll. Also ich stelle mir das auch extrem hart vor, wenn ich so drüber nachdenke, was man da so alles durchstehen muss, bevor man dann überhaupt fliegen darf. Dürfte.
Genau, das ist nämlich auch noch so. Es gab Frauen, die auch schon da zur Zeit von Sigmund Jähn, also schon in den 80ern und so, Backup-Leute waren, also die so Ersatzfrauen waren, die dann aber nicht geflogen sind. Also es gibt natürlich bei jeder Mission noch Leute, die auch ausgebildet werden, die aber eventuell gar nicht fliegen können, weil die erste Mission halt erfolgreich ist oder weil die jetzt keinen Magen-Darm bekommen 2 Tage, bevor die hochfliegen sollen und so, keine Ahnung, was da die Auswahlkriterien sind, wann Ersatzmann oder Ersatzfrau geschickt wird. Aber das hat halt nie geklappt. Und deswegen gibt es tatsächlich so eine Aktion, von der habe ich aber auch erst heute erfahren, tatsächlich, obwohl ich in dem Bereich Wissenschaftskommunikation unterwegs bin. Die heißt Die Astronautin. Und das ist auch so eine hast du schon mal davon gehört?
Nee.
Das ist so eine privat finanzierte Aktion auch. Also das ist nicht irgendwie vom Bund oder irgendwie irgendjemandem von der ESA oder so gefördert, sondern eine komplett private Aktion, wo es einfach nur darum geht, eine deutsche Frau ins All zu schicken. Die Astronautin heißt das Projekt. Und da gibt es 2 Frauen auch, Insa Thiele Eich und Susanna Randall, die beide jetzt ins All geschossen werden sollen.
Ja?
Also die sind beide schon im Training. Ja, die sind schon. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Also es ist ein bisschen schade jetzt. Wahrscheinlich sind die ein bisschen enttäuscht, dass jetzt Frau Rogge denen da
die
das
Show
abgeluxt
stiehlt.
Hat. Weil die bereiten sich da schon sehr lange drauf vor. Also das wurde jetzt immer wieder verschoben. Ich glaube, das hat schon 2018 oder so angefangen, diese Aktion. Und bislang sind sie noch nicht im All gewesen, die beiden. Also generell, wenn man Astronautin werden will, schwierig. Wenn man deutsche Astronautin werden will, vielleicht noch schwieriger.
Ja.
Generell macht die ESA so Open Calls, also so offene Aufrufe, wo man sich bewerben kann, wenn man Astronautin werden will. Also da kann sich jede Person bewerben. Der letzte Aufruf war 2021, weil ich das in Erinnerung habe, weil da sehr, sehr viele Freunde von mir sich beworben haben.
Ja?
Natürlich. Ja.
Krass, ich kenne zum Beispiel niemanden. Aber das muss dann so ein Studiumsding sein. Also
ich glaube, das ist vielleicht ein Physikding gewesen auch, ja.
Ja,
weil das ging so auch durch alle unsere WhatsApp-Gruppen und so, Leute, die ESA sucht wieder AstronautInnen, bewerbt euch und
so. Ja, krass. Ist jemand irgendwie weit gekommen?
Ja, eine Freundin von mir ist schon ein bisschen weiter gekommen, aber ist dann irgendwann rausgeflogen. Die wollte es auch wirklich unbedingt. Also das war jetzt nicht nur so ein Quatschding. Das war nicht so, ah, ich probiere mal, sondern die wollte das wirklich.
Krass, das verstehe ich wirklich gar nicht.
Nee, wäre nichts für dich?
Nee. Man muss doch da irgendwie so, also das Fliegen dann da oben im All rumschwirren sowieso schon nicht, aber allein diese ganzen Sachen, die man dann da machen muss, da muss man doch in so eine Art irgendwie Breakdancer oder wir nennen es oder Kernspintomographen für Menschen.
Ja.
Weißt du, wo du so in so einer Kapsel drin bist und dann wirst du einfach so extrem schnell beschleunigt, so im Kreis gedreht und so ein Scheiß?
Ja.
Auf gar keinen Fall. Ich gehe da magst schon auf der Kirmes nicht gerne rein.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Magst du auch sofort, auf der Kirmes das nicht?
Ne, wird richtig schnell schlecht.
Mm.
Ich fand das noch nie geil.
Echt?
Und
okay.
Und ich würde wahrscheinlich dann auch durch den psychologischen Teil durchfliegen einfach, aber sowas von.
Hä, meinst du nicht, dass du das so hacken könntest als Psychologe? So?
Ja, gut, weiß ich nicht. Wahrscheinlich genauso gut wie jeder andere auch.
Hm.
Ich meine, bei diesen Fragebögen ist ja schon auch immer klar, also wenn es über Fragebögen läuft und so, dann ist schon auch immer klar, ich sollte jetzt hier nicht antworten, ich mache mir den ganzen Tag Sorgen. Stimme voll und ganz zu. So, also ich würde das den meisten zutrauen, dass sie das beeinflussen könnten.
Ja,
und,
wahrscheinlich.
Ich denke mal, dass es bei den psychologischen Tests auch so ein bisschen drauf ankommt, wie gut man zum Beispiel in so engen Räumen und so klarkommt. Und sowas würde ich mir auch mal, also weiß ich nicht, aber kann ich mir nicht anders vorstellen. Du bist ja wirklich dann voll lange auf so engem Raum in diesen Kapseln und so. Ey, da kriege ich echt einen Rappel, wenn ich mir das vorstelle.
Okay, also du würdest dich auf jeden Fall schon mal nicht bewerben.
Ja, aber sowas von nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ich würde
denen
Bescheid sagen, dass ich es auf gar keinen Fall machen möchte.
Also falls es eine Losung gäbe unter allen Deutschen. Jan ist nicht bereit.
Ich bin raus.
Okay, also wir merken, für uns ist es nichts. Rabia Rogge findet es super.
Ja.
Die hat ja auch jetzt viele Interviews auch im Vorfeld gegeben. Du hast gerade schon angesprochen, sie ist 29 Jahre alt. Sie kommt aus Berlin. Sie ist Elektroingenieurin und hat in Zürich studiert. Und schreibt gerade ihre Doktorarbeit in Norwegen. Mhm. Und die schreibt so über autonome Boote, habe ich gelesen, in der Arktis. Sie kennt sich sehr gut in der Polarregion aus, kennt sich sehr gut in der Arktis aus und hat auch dort den Milliardären Chun Wang kennengelernt, der über Bitcoin eben an seinen Reichtum gekommen ist. Und die waren gemeinsam auf einer Expedition in Spitzbergen. Und so ist eigentlich die Geschichte so ein bisschen angefangen. Chun Wang finanziert diese ganze Mission privat, also mit seinem privaten Geld,
ja, das
er
krass.
Hart erwirtschaftet hat mit seinen Bitcoins.
Ja, das kostet, wir haben es nachgeguckt, 52 Millionen, ne? Sowas kostet das.
Ja, irgendwie so in der Richtung, ja.
Das ist so falsch, sorry, aber das ist so falsch, dass jemand einfach so sagt, das würde ich gerne mal machen.
Ja, aber ich glaube auch, dass wenn du so viel Geld hast, verliert Geld auch so eine totale Bedeutung. Also für uns ist das ja so, 52 Milliarden, damit könnte ich XXX machen.
52 Millionen.
Millionen, Entschuldigung.
Ja.
Aber,
Entschuldigung angenommen.
Aber für ihn ist das ja egal. Also Geld spielt ja keine Rolle in seinem Leben, das ist wirklich krass. Die Mission nennt sich FRAM 2. Und auf dieser FRAM-2-Mission, also FRAM ist übrigens ein norwegisches Expeditionsschiff gewesen früher, habe ich festgestellt.
Mm-hmm.
Und was ich auch richtig quatschig fand, ist, dass die irgendwie ein Stück Teak vom Deck der originalen FRAM mitgenommen haben auf diese Mission.
Ein Stück was?
Also Teak, Holz, Holzdeck.
Ah, okay. Ja. Ah, krass. Das ist dieses ganz teure, was irgendwie so in so Schreibtischen manchmal auch in so ganz teuren Schreibtischen so verbaut wird, ne?
Mhm, genau.
Ah, ja.
Oder vielleicht auch Böden vielleicht sogar?
Auch
weiß ich
Böden, glaube ich, ja.
Das ist auf jeden Fall außerhalb
haben die mitgenommen?
unserer Geldbeutel. Ja, haben die einfach mal mitgenommen.
Ja, das ist auch sowas wie, lass uns das doch nochmal mitnehmen, das ist doch geil. Nehmen wir das nochmal mit, das Stück Holz da.
Ja.
Das klingt auch immer so ein bisschen so, als würden die dann so versuchen, irgendwie ihre Spielereien immer so aufzuwerten mit so kleinen wir nehmen da noch ein Stück mit, das ist von der, so dass so irgendwie
ja.
aufzuwerten. So, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, aber so ist es ein bisschen affig einfach.
Ich finde es auch ein bisschen affig. Und was ich gelesen habe irgendwo, ich weiß auch nicht mehr wo, dass jemand, ein Professor in den USA über diese Mission gesagt hat, it's a notch above a gimmick. Also das ist nur ein kleines bisschen über so einem kleinen Extra. Also es ist einfach nur so ein...
Ja, es ist nicht viel mehr als so eine Spielerei.
Genau, eine Spielerei, genau.
Das ganze Ding oder jetzt, dass sie das Stück Teak mitgenommen haben?
Eigentlich das ganze Ding, muss man sagen. Ja,
okay, das ist schon hart. Das ist schon harter Diss.
Ja, weil... Die machen natürlich schon interessant, also ich will das jetzt nicht dissen, das ist alles super krass, vor allen Dingen eben wegen Rabea Rogge ist es eine krasse Sache, aber die Experimente, die die machen, sind jetzt, also sind natürlich interessant, die haben jetzt auch ein Röntgengerät mitgenommen, das erste Röntgenbild im All gemacht. Und das, okay. Ja, okay, ne, so, ja, wen juckt so ein bisschen? Oder, okay, siehst du das auch so, ich fühle mich dann immer schlecht. Weil es ist ja. Nee,
es klingt so, ja, okay, cool.
Mhm. Ja. Was aber wirklich cool ist, also ich will noch mal ganz kurz sagen zu Fram 2, also es sind jetzt nicht nur Frau Rogge und Chun Wang dabei, sondern es ist noch ein Polarexperte aus Australien dabei, Eric Phillips heißt er, und eine norwegische Filmemacherin, Jannike Mikkelsen. Mhm. Also die sind zu viert. Mhm. Und was wirklich, wirklich neu ist, das ist nämlich das erste Mal, dass das passiert ist, überhaupt in bemannter Raumfahrt, ist, dass die in einer Umlaufbahn sind, die über die Polarregion rübergeht. Weil wir haben ja schon am Anfang gesagt, Rabea Rogge ist so Expertin für Polarbereich und auch Eric Phillips ist auch Polarexperte und Chun Wang hat ja auch da ein sehr großes Interesse dran, der lebt auch in Norwegen zum Teil. Mhm. Und diese Umlaufbahn, also dieser Orbit, den die jetzt fliegen mit ihrer Kapsel oder geflogen sind, es geht nicht um die Mitte der Erde, also so am Äquator lang oder so in der Nähe vom Äquator, sondern es geht über die Polarregion, also über Nord- und Südpol drüber.
Ah, sie fliegen
also
einmal
zu 90
so rum.
Grad.
Und ah, okay. Ja. Und dann kommen sie immer mal über den Südpol, immer mal über den Nordpol.
Genau.
Weißt du,
genau.
Wie oft sie rumfliegen?
Ja, alle 45 Minuten sind sie praktisch zwischen den
das
Polen.
Das ist ja so krass, stell dir das
also
mal vor.
Also 90 Minuten brauchen die für eine Umkreisung.
Wie wenig das ist.
Ja, oder?
Das siehst du in anderthalb Stunden einmal so die komplette Erde. Also so.
Nee, in einer Stunde. In anderthalb Stunden, ja.
Das ist doch krass.
Ja, das ist krass.
Das finde ich schon krass. Wenn man sich dann auch vorstellt, wie klein das sein muss, wenn man es sieht.
Ja.
Oder?
Die Erde, also, meinst du?
Ja.
Und so hoch sind sie, glaube ich, nicht. 400 Kilometer.
Ich muss das mal. Red mir später weiter. Ich will mir dann parallel, will ich mal wissen, wie so Bilder von der ISS aussehen. Wenn man auf die Erde guckt, weil es ja dieselbe Höhe ungefähr.
Ja, die ISS und
das ist doch krass.
Fram 2 sind gleich hoch ungefähr. Das ist natürlich super krass. Und vor allen Dingen fliegen die über Polarregionen. Das heißt, die sehen wirklich Sachen, die man noch nicht, auch nicht von der ISS aus gesehen hat. Mhm. Also die sehen die Arktis, die Antarktis und so. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und da machen die auch wirklich auch Experimente und so zu den Polarlichtern und so weiter und so fort. Also das ist schon cool, krass und wirklich was Neues, weil es gab vorher noch nicht diese Umlaufbahn. Mhm. Da habe ich mich dann natürlich gefragt, wieso? Ein Punkt ist, es ist halt nicht so viel mehr interessant als über den Äquator. Und es kostet halt schon viel mehr Energie, weil wenn du, also die meisten Raketen starten ja eher so Richtung Äquator. Mhm. Also nicht von ganz oben Norden oder ganz im Süden, sondern eher so Richtung Äquator. Also diese Rakete ist jetzt zum Beispiel in Florida gestartet. Also
da starten
viele Raketen.
Richtig viele, ne? Cape Canaveral.
Cape Canaveral, genau. Da starten sehr viele Raketen.
Da war ich übrigens schon mal.
Oh, cool. Mhm. Cool. Na, bei NASA. Mhm. Wie war es so?
Selbst für jemanden, der nicht so viel Ahnung davon hat und jetzt auch nicht so ein, also ich finde das schon interessant, cool, aber jetzt, ich bin jetzt kein Nerd in dem Bereich, war es schon ziemlich cool. Also die haben da auch so das Space Shuttle und so ausgestellt, das mal so zu sehen. Ist schon alles ziemlich cool.
Ja, das ist schon cool.
Ja.
Also, es ist ja so, dass wenn man vom Äquator, also wenn man da startet, dann kann man eben, wenn man in so eine äquatoriale Umlaufbahn geht, also in eine Umlaufbahn, die eher so Richtung Äquator, auf dem Äquator ist oder in der Gegend, kann man eben, wenn man dann direkt so nach Osten fliegt, den Schwung von der Erde mitnehmen, wenn man startet. Mhm. Also, dann gibt die Erde einem nochmal so einen Kick. Mhm. Und wenn man das nicht macht, dann muss man, und so mussten die es jetzt nämlich auch machen, mehr Sprit benutzen, um nochmal die Rakete so gegenzusteuern, dass die eben in eine andere Umlaufbahn geht, als jetzt einfach nur so um Äquator zu fliegen.
Also die Erde durch ihre eigene Rotation hat einen Einfluss darauf, wohin die Raketen steuern.
man kann das nutzen. Diese Energie der Rotation kann man nutzen. Ja.
Und wenn du das nicht machst, dann musst du gegen diese Erddrehung arbeiten, sozusagen.
Genau. Und das mussten die leider. Und deswegen kostet das mehr Sprit.
Hat dann nochmal ein paar Millionen mehr gekostet. Tut mir leid.
Aber was ich auch interessant fand, ist, dass einige Leute geschrieben haben, dass man das jetzt schon braucht, um so ein News Value zu erzeugen, also um so einen Neuigkeitswert zu erzeugen. Muss man jetzt schon sagen, es reicht schon nicht aus zu sagen, wir machen eine private Raummission, sondern es ist so, wir machen eine private Raummission und es ist die erste, die in einem polaren Orbit startet. Also, dass die dann auch so direkt so mehrere Extras sich so an Bord holen müssen, damit das überhaupt interessant ist für Leute. Das finde ich auch irgendwie krass, weil es ist nämlich schon die dritte privat finanzierte Raummission von SpaceX, weil das ist ja von der Firma. Ich bin froh, dass wir so lange eigentlich gar nicht SpaceX erwähnt haben, weil ich finde es gut, nicht so oft Elon Musk zu erwähnen.
Ja, voll.
Aber es ist eben seine Firma, die das möglich gemacht hat. Und das ist schon das dritte Mal, dass die so eine Aktion gemacht haben. Und das finde ich schon krass.
Ja, voll.
Also der Flug ist am 1.4. gegen 4 Uhr morgens hier in Deutschland. Also hier in Deutschland war es 4 Uhr morgens. Sie sind aber in Florida gestartet, in Cape Canaveral, wo Jan schon mal war.
Ja.
Und es war eine Falcon-Rakete von SpaceX. Es hat ungefähr 52 Millionen gekostet für den Launch. Ich weiß gar nicht, ob dann das Astronautentraining da all-inclusive, ob das ein Paket ist.
Weil
SpaceX hat ja auch die Ausbildung übernommen von diesen Leuten. Also die sind jetzt nicht einfach so geflogen. Die haben schon ein Jahr lang Training bekommen. Was ich aber sehr lustig fand, ist, dass die tatsächlich keinen Pilotenschein hat. Rabea Rogge.
Die ist keine Astronautin, keine Ausgebildete und keine Pilotin.
Genau, die ist weder Pilotin. Ja, das finde ich auch krass. Aber was ich cool fand, was sie gesagt hat, ist, dass das eigentlich ein ganz wichtiges Zeichen ist, auch um das Weltall so ein bisschen weiter zu demokratisieren. Weil AstronautInnen sind ja schon für mich auf jeden Fall und ich glaube für viele Leute so Superhumans, also so Menschen, wo man sich denkt, krass, die müssen so krass sein, die gehen da 8 Stunden hintereinander in den Breakdancer und haben so eine super, die kriegen nie Platzangst. Die sind die krassesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Die wurden aus Tausenden von Leuten ausgewählt. Diese 6 Menschen, die dürfen jetzt ins Weltall fliegen. Und dass sie eigentlich zeigt, dass das nicht mehr nötig ist, weil alles da bei diesen SpaceX-Raketen und Raumkapseln ist extrem automatisiert. Also die brauchen gar nicht mehr unbedingt diese super, super, super krasse Ausbildung. Ja, und das fand ich irgendwie ganz cool.
Ist ein Punkt, ja. Auf der anderen Seite muss man sich schon auch so, finde ich, so ein bisschen fragen, warum sollten wir denn alle ins All? Also nur weil irgendwie so manche Milliardäre wie jetzt Elon Musk so die Vorstellung haben, dass wir eines Tages auf dem Mars leben oder sowas.
Ja.
Frage ich mich das natürlich schon. Also ich verstehe die Idee und ich finde es cool, dass es eine Frau ist. Ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass es kein kommerzieller Flug wäre, aber...
Ja, ich auch.
Aber vielleicht ist es halt ja trotzdem so, dass jetzt mehr Frauen oder vielleicht auch Mädchen, also jüngere Frauen, wie man auch sagt, irgendwie sehen, so, das kann man als Frau auch machen. Das ist nicht, sind nicht nur Männer, die es machen und sich irgendwie dann mehr dafür interessieren und so. Meine Mutter hat das tatsächlich, glaube ich, auch mal überlegt. Die wollte Pilotin werden und dann, ich glaube, sie hat auch mal Astronautin überlegt. Aber das war natürlich noch mal eine ganz andere Zeit.
Das ist schon krass. Cool. Ja. Also ich sehe es genauso wie du. Also es ist schon sehr cool, dass es jetzt eine Frau ist, eine deutsche Frau im All, weil es eben eine super, super große Vorbildfunktion hat. Aber ja, eben müssen wir alle im All leben. Also es gibt ja Leute, die finden das total krass geil. Aber ich habe das Gefühl, hier in diesem Podcast sind 2 Leute, die das nicht machen würden.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich auch nicht. Ich möchte auf der Erde bleiben.
Ich verstehe auch so gar nicht diesen Gedanken so, stell dir mal vor, du müsstest dann so einen anderen Planeten da irgendwie so einrichten. Also ganz ehrlich, dann lieber nicht als da.
Wir gehen hier mit der Erde unter. So.
Ja, echt.
Gut, das ist ein gutes Schlusswort. Ja.
Ja, vielen, vielen Dank, Lisa. Das war super interessant, richtig cool.
Ja, gerne.
Viele Facts, aber ich finde irgendwie auf jeden Fall richtig viel interessant. Also ich hätte zum Beispiel irgendwie ich habe noch nie so richtig drüber nachgedacht, wo denn das Weltall anfängt zum Beispiel. Und dass es da dann so eine Grenze gibt. Wie, es ist so geil, wenn man so eine Grenze festlegt. So, ab hier, warte, jetzt ist es das
Weltall. Jetzt bin ich Weltall, ja.
Echt total interessant. Vielen, vielen Dank, Lisa. Und euch natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Und ihr findet uns natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Ganz wichtig, eine kleine Bitte, gebt uns doch bitte, bitte, bitte eine kleine Sternebewertung. Das ist total hilfreich für uns. Wir freuen uns total darüber. Und es pusht natürlich auch ein bisschen den Algorithmus. Und schaut auch gerne auf Social Media vorbei, auf dem Kanal vom Podcast, auf den Kanälen von Lisa und mir. Die findet ihr alle in der Beschreibung. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback dalassen wollt, dann schreibt uns doch einfach in den Kommentaren. Da würden wir uns freuen. Tschüssi.
Ciao.